Leslie verhandelt Budgets souveräner als Bill Dexter Pressekonferenzen gibt. Chris meditiert sich an den Abgrund und April lernt den Wert von gemeinnütziger Arbeit zu schätzen. Oder auch nicht. Wir sind Tobi und Phil und das ist neulich im Grünflächenamt. Grünflächenamt, der Parks and Recreation Rewatch Podcast mit Tobi und Phil. Das war die schwere Eisentür, die wir zum Büro, zum Grünflächenamt wieder aufgemacht haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu neulichem Grünflächenamt, einer neuen Folge, die wir gerade vorbereitend haben, in petto zu sein. Nee, das streichen wir nicht. Das passt genau zu meinem Sprachstil. Tobi ist auch wieder da. Grüß dich, Tobi.
Hallo.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin voller Tatendrang. Ich freue mich. Tierisch.
Sehr Abbote schön.
Tierisch.
das passt ja wieder perfekt zur Folge. Ich merke gerade, dass ich quasi immer sage, dass du da bist, aber irgendwie sage ich nie, dass ich da bin. Also quasi ich, Phil.
Davon geht man aus.
Ja, ich weiß noch nicht, ob du
Phil
mich kennst.
Phil ist auch da.
Ja, er ist auch wieder da. Sehr schöne Überleitung, ne, zum Thema, das wir heute besprechen werden. Und zwar die Episode 19 der vierten Staffel mit dem Titel Live Ammo oder auch im Deutschen Die Hundemörderin. Wieder sehr galant. Ja. Ist man an diesem Wortspiel vorbeigeschifft, das man im englischen Original gefunden hat. Urausgestrahlt.
Aber Live Ammo? Was soll das sein?
Also. Das ist scharfe Munition, wörtlich übersetzt. Und da werden wir auch im Laufe der Besprechung noch drauf zurückkommen. Es gibt nämlich einen ganz klaren Grund für diesen Folgentitel, beziehungsweise auch ein schönes Trivia dazu.
Okay.
Du kennst das Trivia noch nicht, ja? Denn ich schicke dir immer nur die Rohversion der Scripts zu, dass du dich von dem Trivia am besten Fall dann auch noch überraschen lassen kannst. Genau. Genau, ausgestrahlt am 19. April 2012 in Amerika und am 25. Januar 2014 in Deutschland mit der Regie von Tristram Shapiro und dem Skript von Chelsea Peretti. Wohlgemerkt, das zweite Skript von Chelsea Peretti. Und ja, erwähnenswerten Gastauftritten von Chelsea Peretti als Zelda, die eine Journalistin in der Pressekonferenz, die April so großartig über die Bühne bringt. Aber vor allem mit einer größeren Rolle Bradley Whitford als Councilman Pilner. Den kennt man unter anderem aus Serien wie The Handmaid's Tale, dem Film Get Out oder auch Cabin in the Woods.
Alles nicht gesehen.
Ja, alles nicht gesehen. Ich glaube, alles die wichtigste Gaststarrolle von Bradley Whitford, beziehungsweise Rolle, die man hier erwähnen sollte, um vielleicht auch ein bisschen den Haken zum Folgentitel, zum englischen Folgentitel und auch zum Trivia später zu schlagen, ist natürlich auch seine Rolle in The West Wing. Und ich glaube, The West Wing haben wir auch schon mal erwähnt, ein, zwei Mal.
The West Wing habe ich geguckt.
Mhm. Dann, also wenn es noch nicht allzu lange her oder du ein sehr, sehr grafisches Gedächtnis hast, dann kannst du dich vielleicht bei dem Trivia auch noch an die Folge zurückerinnern, wenn wir darauf zurückkommen. Aber gut, dann würde ich sagen, haben wir alle Archivdaten besprochen. Legen wir los mit der Synopsis. Besuchst du
ich? Ich fange an, kein Problem.
Fang du an.
Leslie erfährt, dass das Budget des Park Departments gekürzt werden soll und überzeugt den in Ruhestand tretenden Stadtrand Pilner, dessen Sitz sie übernehmen will, erfolgreich seine Entscheidung zu überdenken. Denn ihm ist mittlerweile alles egal.
Er wirkte ein wenig so, ne?
Ja. Ich gehe in Rente, ne? Ben kritisiert Leslie dafür, dass sie ihre Voreingenommenheit für das Park Department über die Wahl stellt, was sich als richtig erweist, als Pilner beschließt, stattdessen das Budget eines Tierheims zu kürzen. Kürzen heißt schließen, wodurch die Tiere nur noch wenige Tage zum Leben haben.
Okay, man muss aber sagen, das wird ja auch gesagt, das Tierheim war so oder so ja schon auf der Kippe, ne? Und dadurch, dass das Budget gekürzt hat, kann es halt eigentlich nur noch schließen.
No, aber trotzdem.
Ja.
Bobby Newports Wahlkampfmanagerin Jennifer Parkerly tritt in der Sendung Jay Head with Pert auf und posiert mit einem süßen kleinen Welpen, um Leslie als Tiermörderin zu diffamieren. Darauf adoptiert Leslie alle Tiere, um sie und ihren Ruf zu retten.
Wo soll man da anfangen, ne?
Am Anfang.
Boah. Vielleicht beim Cold Open, das wir jetzt noch gar nicht so krass erwähnt haben.
Ja,
ne?
Das war gut.
Ist auch das mal wieder ein klassischer Cold Open, oder der mit der restlichen Episode nichts zu tun hat. Das hatten wir auch schon ein paar Folgen nicht mehr.
Ja, ja. Und ist aber trotzdem ein paar Charaktere weiterbringt. Fand ich nicht schlecht.
Ja, sag mal so, man kriegt so langsam ein Gefühl, wie es um die Beziehung zwischen zwischen Anne und Tom bestellt ist. Ne? Also offensichtlich ist Anne auch schon mal des Häufigeren bei ihm zu Gast. Genau, Tobi, vielleicht du bist auch mal so der Experte dafür, ja, so Dinge aufzuzählen und wahrzunehmen. Erzähl mal, wie sieht es denn in Toms Wohnung aus? Und darum geht es nämlich im Kurs oben.
Also, man muss mal dazu sagen, er hat ein sehr stylisches Apartment. Würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also es sieht aus wie ein Apartment. Mhm. Man muss dazu sagen, es sieht eher aus wie so eine Mischung zwischen Vanity Fair und Men's Health. Ne? Das heißt, du hast sehr maskulin alles, aber auch sehr feminine Seiten. Ne? Und vor allem Kuscheldecken. Kuscheldecken über Kuscheldecken. Und sie sind so weich. Weil das ist ja das, wo Leslie und Anne übelst drauf abgehen. Ne? Dann muss man halt sagen, Anne hat dann auch so dieses oh, ich glaube, ich bin bereit zu sagen, ich bin verliebt. In die Wohnung.
Ja, ja.
Das fand ich dann auch so voll fies.
Ja.
Aber auch Leslies Outfit, ne, die aussieht wie so ein Agentin aus den 60er Jahren.
Ja, ja,
so
Privatdetektiv in Disguise, ja.
Dann.
Ich fand das ja noch krass mit der Wohnung. Da gab es noch ein spezielles Detail, das hat mich wirklich sehr amüsiert. Also es geht ja schon los mit, im Kühlschrank ist immer Kokosnusswasser oder beziehungsweise Kokosnussmilch dann noch eingestellt. Es ist meine Auswahl von Käse und Feigen. liegt auch immer vor. Und vor allem dann der Kommentar von N. Ich weiß nicht, wie er das macht oder wie er es schafft, das immer so herzurichten und vor allem, wie er das bezahlt. Der ist nämlich wahnsinnig verschuldet. Das ist mir total egal.
Das fand ich auch gut.
Also im englischen Original hieß heavily in debt. Ja, also das ist wahnsinnig verschuldet. Aber das macht auch mal Sinn. Ne? Wir haben uns ja glaube ich, schon häufiger mal gefragt, wie finanziert Tom das alles? Also auch mit im Rahmen seiner Selbstständigkeit mit Entertainment 720. Auch so sein Lifestyle hat ja auch mal so durchgeschieden, dass er sich da offensichtlich sehr viel gönnen kann. Irgendwie sind wir nie auf die Idee gekommen, dass er vielleicht einfach wahnsinnig verschuldet ist.
Was ja in Amerika sehr schnell geht und einfach geht.
Exakt, ne?
Du holst ja einfach, also wenn deine Kreditkarte sagt, ey komm, du hast jetzt mal zu viel, zahl mal zurück, kein Problem, machst eine neue Kreditkarte.
Ja.
Und dann bezahlst du die Kreditkarte mit der Kreditkarte und dann schuldest du einfach wieder um.
Die werden ja teilweise praktisch aufgedrängt, ne? Also kriegst du einfach mal Post mit so einem, keine Ahnung, so proaktiv Post mit einer Kreditkarte, hier haben wir für dich gemacht, dann komm zu uns.
Ja, wenn du sie benutzt, dann okay. Wenn nicht, dann nicht. Ne?
Ja.
Aber wenn du sie benutzt, dann ist es, dann bist du drin.
Die einzige Voraussetzung, du musst als Person existieren.
Ja, und du musst aber noch nicht mal 18 sein.
Mhm.
Passiert auch häufig, dass irgendwelche Kinder sowas zugeschickt bekommen.
Ja, die werden sich freuen.
Ja, lustig ist, die Eltern denken dann immer, haha, mein Kind ist ja nicht, ne, und ich darf. Ja, einfach, die sind dran schuld. Ich habe meine Dokumentation gesehen, das ist ja, manche machen ja dann richtig einen Sport draus. Du hast ja nicht wie bei uns hier eine Kreditkarte, du bezahlst damit und dann zahlst du deinen Kredit ab, ne? Sondern die haben ja Vergünstigungen dadurch. Zahlst du mit der Kreditkarte dann hast du automatisch, der hatte eine Kreditkarte, die, wenn du ein Produkt damit gekauft hast, ein elektrisches, hast du automatisch 10 Jahre Garantie. Auch wenn der Hersteller das nicht sagt.
Das ist eigentlich ein smartes Modell. Ne? Warum gibt es das in Deutschland so nicht? Das ist ja merkwürdig.
Na, weil wir Deutsche sind nicht so mit Kreditkarten. Wir haben es nicht so mit Finanzierung. Also es wird schon besser.
Das sehe ich anders. Aber ich kann nur für mich sprechen.
Das ist gut.
Geld ist zum Ausgeben da, ihr Penner.
Geld muss, wie war das? Geld muss zum Fenster raus, damit es zum Tür wieder rein kann.
Genau so ist es.
Nee, aber das ist, also da gibt es, ne, so von wegen, wenn du mit der Kreditkarte bezahlst, hast du dann Flugreisen, ne, logisch, das hast du ja öfters. Und wenn du dann diese Flugreisen antrittst und da was dann mit einer anderen kaufst, und der hatte einen ganzen Ordner voller Kreditkarten. Ich habe gesagt, das, warum? Und er hat gesagt, im Endeffekt, wenn er hin und her wechselt die ganze Zeit, macht er im Jahr so im Schnitt 5.000 Euro gut. Okay, aber die Anstrengung dahinter, die Anstrengung. Naja, aber bei Tom wird es, denke ich mir mal, auch so sein, einfach so, hey, komm, nächste Kreditkarte und...
Also ich gehe davon aus, er wird einige haben, ne? Denn sein Lifestyle, der scheint mir zu teuer für eigene zu sein. Ja. Aber gut. Dann haben wir ja mal den Cold Open, glaube ich, gut besprochen. Wohlgemerkt, der Inhalt dieses Cold Opens im restlichen Verlauf der Episode nicht ansatzweise wieder Relevanz haben wird.
Nein, nicht mal erwähnt wird.
Ja. Dann haben wir den besprochenen Auftakt zur Episode. Gibt jetzt nicht allzu viel noch her, ne, bis zu dem Zeitpunkt. Ich hätte jetzt hier noch erwähnt, der Backlash, der dann eigentlich relativ schnell kommt. Ne? Also Ben hat ja schon die ganze Zeit so ein ungutes Gefühl, dass Leslie diesen Vorstoß auf Councilman Pillner so alleine gemacht hat. Dass das vielleicht irgendwas Negatives für sie auswirken kann. Er sagte dann noch, er macht noch ein paar Anrufe, um zu verstehen, ja, wo wir gerade stehen. Ja, und dann kommt eigentlich so kurz bevor dann dieser Fernsehauftritt von Jennifer Barclay stattfindet, kommt ja noch die Bestätigung, ne? Also das wird negativ kommen und das wird uns negativ ausgelegt. Und dann haben wir das Problem wieder, ne? Und vor allem klassischerweise, wo ist denn bitte die andere Sendung von Pert Hapley geblieben? Ne? Seine Polit-Talkshow, jetzt sind wir wieder bei You Heard with Pert. Ich fand's nur toll. Jennifer Barclay sagte dann ja, mit der Kürzung des Budgets, ja, weil eben Leslie nicht das Parks Departments Budget kürzen lassen wollte, hat sie sich jetzt dafür entschieden, das Budget des Tierheims zu kürzen oder kürzen zu lassen. Und dann sagt sie nur, also ich sag ja nicht, dass Leslie Knope eine Hundemörderin ist, aber ich stelle mal zur Frage, dass ihre Taten einige Fragen aufwerfen, wie zum Beispiel, ob sie eine Hundemörderin ist.
Ja. Das fand
ich kann das nicht beantworten, aber den Ton ihrer Frage nach zu urteilen, denke ich, ja.
Ja, das klingt ja. Oh, krass. Wo ich mir denke, was bist du für ein Journalist?
Ja. Das hatten wir schon mal, ich glaube, vor ein paar Folgen. Das dürfte Anfang der vierten Staffel gewesen sein, wo Leslie mit ihm so ein Interview geführt hat. Und da hatte sie so einen blöden Joke gemacht, den er nicht verstanden hat. Und da sagte er nur, ihren Ton nach zu urteilen, haben sie einen Witz gemacht.
Ja, aber das ist, finde ich nicht schlecht.
Ja.
Aber man merkt auch richtig, dass der Councilman oder hier der Stadtrat so wirklich so durchläuft wie, interessiert mich gerade nicht so. Okay, überlege ich mal.
Ich meine, da zeichnet sich ja im Verlauf der Episode noch ein weiteres Bild, das, glaube ich, auch deinen Verdacht so ein bisschen bestätigt, ne, beziehungsweise verhärtet, dass der einfach durch ist mit allen drum und dran. Ich glaube, der hat alles gesehen, vielleicht auch ein bisschen zu viel davon. aber ich würde sagen, ja, können wir doch mal weiterspringen, oder? Oder hast du hier noch was für diesen Absatz?
Wir können.
Okay. Dann sind wir bei Leslie und Ben, denn die versuchen, Councilman Pillner zu überzeugen, das Budget anderweitig zu kürzen, indem sie eben Mitarbeiter auf Honorarbasis entlassen. Was leider halt auch Ann betrifft. Denn als Leslie und Ben Pillner erneut zur Rede stellen, sagt er Leslie, dass er, und hier kommen wir zum Punkt, mit scharfer Munition spiele. Was bedeutet, dass jede Entscheidung, die er in seinem Job trifft, immer negative Auswirkungen für einige Menschen haben wird. Und warnt Leslie, dass sie dasselbe tun müsse, wenn sie gewählt werde. Sie hat nur bis zum Ende des Tages Zeit, um eine Lösung zu finden. Leslie glaubt immer noch, dass sie das Geld für das Budget auftreiben kann. Und Ben sagt ihr, dass die Stadt kein unerschöpflicher Treuhandfonds ist. Und Leslie kommt schließlich dann doch noch auf eine Idee. So, bevor wir es vergessen, das war der Punkt, den ich angesprochen hatte. Ja, sie spielen mit scharfer Munition und das ist die direkte Referenz zum Folgentitel.
Okay, ne? Live das Ammo. Macht Sinn. Ja, ja, ja.
Aber das war es noch nicht zum Trivia, da kommen wir dann später noch mit drauf zurück. Aber hier fand ich, also hier in dem Absatz ist schon ein bisschen mehr Humor gewesen, beziehungsweise Erwähnenswertes gewesen, was ich mir notiert habe. Was ich großartig fand, war die Szene in Pillners Büro. Ja, er macht ja wirklich über die ganze Folge immer wieder Anspielungen auf dieses scheiß Schiff in der Flasche.
Buddelschiffe?
Was nochmal?
Buddelschiffe.
Buddelschiffe, genau. Und dann ist ja Andy, aus welchem Grund auch immer, noch mit dabei, die ganze Zeit an diesem Ding rumspielt und dann beinahe, ja, ich hab's aus der Flasche gekriegt.
Ich hab's aus.
Das sollte man eigentlich nicht tun können.
Besonders in einem Stück, fand ich interessant.
Ja, ja. Das war schon interessant. Vielleicht ist es so aufgebaut, dass man es rausziehen kann und dann pappt es sich wieder auf oder so.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja.
Ich glaube, also was mir in der Episode aufgefallen ist, und das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, ist so Leslies Verbissenheit, das Budget vom Parks Department nicht kürzen zu wollen. Also das ist für sie wirklich schon so ein ideologischer Kampf gewesen. Das hat sich für mich nicht wirklich hundertprozentig erschlossen. So, ja, na klar, also wenn man auf die Historie blickt, weiß man schon, wo es herkommt. Aber dass Ben sie halt permanent so übermäßig daran erinnern muss, dass sie eine größere Verantwortung haben wird als Stadträtin, ja, als nur fürs Parks Department, hat mich ein bisschen irritiert, gerade mit Blick auf die Lösung, über die wir dann gleich noch sprechen werden, ja, die dann schon irgendwo diese Konsequenz haben könnte, ja, dass es dem Parks Department ans Budget geht. Das hat mich ein bisschen irritiert über die Folge. Weiß nicht, wie es dir ging, Tobi?
Na doch, also ich bin der Auffassung, ich fand das eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Klar, sie sieht immer noch, hey, ich bin Mitarbeiterin da. Mhm. Ich möchte, dass mein Budget nicht gekürzt wird, weil damit kann ich tolle Parks bauen. So, oder instand halten. Aber ich finde es eigentlich gut, dass Ben dann ihr die ganze Zeit nochmal darauf aufmerksam macht, du, wenn du wirklich gewählt wirst, musst du auch mal Negativentscheidungen fürs Parks Department treffen, damit andere Abteilungen vielleicht besser damit, also mit dem Geld was machen können, da Parks nicht immer der Hauptaugenmerk sind.
Ja, aber ich meine, das ist ja richtig, was das sagt, aber an einem gewissen Punkt muss ich dann sagen, das hätte auch eine Leslie irgendwann mal bekannt sein können, oder? Also diese Klarheit, die hätte sie dann auch irgendwann mal haben können. Aber gut, es ist eine Serie, ja, und wir müssen Geschichten erzählen, um Charakterentwicklung voranzutreiben. Deswegen lassen wir es mal gut sein.
Ich finde es lustig, dass man das erste Mal sieht, dass in ihrem Wahlkampfteam auch noch andere Leute sind.
Es war größer, ne? Aber,
also 3 oder 4 Leute waren das, aber fand ich interessant.
Ja, absolut. Was mich auch wahnsinnig irritiert hat, war dieser ganze Werdegang mit diesem Hin- und Hergeschieb des Budgets, also erst die Nummer mit dem Tierheim, ja, okay, es ist dann ordentlich nach hinten losgegangen. Da sitzen die ja dann wieder zusammen und überlegen, wie man es anderweitig machen könnte. Dann kommen die auf die Idee mit dem Entlassen von Mitarbeitern auf Honorarbasis. Also das ist ganz, ganz lose übersetzt. Ne? Offensichtlich gibt es so im englischen oder im amerikanischen Behördenapparat so unterschiedliche Stufen und manche Stufen bedeuten, dass Mitarbeiter quasi auf Abruf quasi sind. Also die werden bezahlt, werden aber nicht aktiv quasi in den Dienst oder sind nicht aktiv im Dienst, werden aber dann halt trotzdem zumindest auf einer gewissen Basis bezahlt. Und da muss ich sagen, was hat denn bitte der Stadtrat bis dahin für einen scheiß Job gemacht, wenn die über die Budgetplanung sprechen und denen nicht auffällt, dass das offensichtlich die wortwörtliche tiefhängende Frucht ist, ja, erstmal wirklich da das Geld zu sparen, wo man nichts von bekommt.
Ja, ja, warte. Aber vielleicht macht seine Frau da was. Weißt du? So vetternwirtschaftmäßig.
Ja, aber
du hast ein paar Leute, die da eingestellt sind, die du da reingebracht hast. Die kann ich ja jetzt nicht wegmachen. Jetzt gehe ich in Rente, da ist es nicht mehr mein Problem. Weißt du?
Ach so, meinst du das? Weil ich meine, okay, bis zu dem Punkt hätte ich gesagt, dass diese Argumentation macht ja dann gar keinen Sinn, weil was macht Pillner? Er findet die Idee klasse und geht sogar noch einen Schritt weiter, ja, und schmeißt sozusagen alle auf dieser, ich sag mal, Besoldungsstufe heraus. Ja.
Und sogar noch eine weitere oder
ja,
sowas.
Also deswegen ist ja dann quasi auch N damit betroffen. Also das ist schon merkwürdig, ne, dass man auf die Idee nicht vorher gekommen ist. Und vor allem, dass der Councilman offensichtlich nur eine Marionette ist, die nur mit der richtigen Idee bespielen muss. Scheinbar keine eigene Ideologie verfolgt. Ja.
Naja, jetzt nicht mehr.
Jetzt, jedenfalls jetzt nicht mehr, ja. Ich meine, da hast du ja vollkommen also, recht. Ja. I don't give a fuck. Also, ja.
Es ist die Frage, was bringt es ihm noch? Ne? Mhm. Ich meine mal gut, wenn jetzt Leslie kommt und sie wird vielleicht gewählt, ne? Mhm. Dann hat er ja noch was davon. Ja. So von wegen, ich kenne jemanden und der ist mir noch was schuldig. Ne? Geht ja immer so. Ne? Oh. Also eine Hand wäscht die andere.
Aber trotzdem, weißt du, ich meine, auch wenn du ein Politiker bist und kurz davor bist, in Rente zu gehen, ich weiß nicht, so ein bisschen Ideologie würde ich mir dann schon auch wünschen. Ja.
Nein.
Und da ist ja wirklich einfach nur noch pure Resignation da. Also, jo, pff, ist egal.
Abwarten.
Also, wenn da Entscheidungen im Begriff sind, getroffen zu werden, die völlig gegen meine politische Überzeugung gehen, also selbst wenn ich in Rente gehe, aber alles kann ich mir dann ja auch nicht gefallen lassen. Aber gut. Be that as it may, Tobi, dann lass uns doch mal die A-Story zum Abschluss bringen. Ja?
Ja. Also, Leslie kommt eine Idee. Sie bitten Jennifer Bobby.
Ach, guck.
Ja. Sie bitten Jennifer Bobby zu raten, das Tierheim aus seinem eigenen Vermögen zu finanzieren, da sie Pillner davon überzeugt haben, das Budget für Parks zu kürzen. Anstatt Arbeitsplätze abzubauen, soll Bobby sich weigern. Sie ist zunächst verwirrt. Warum Leslie Bobbys Wahlkampfteam eine solche Gelegenheit für gute PR bieten würde. Leslie antwortete selbstbewusst, dass sie Bobby in der bevorstehenden Debatte fertig machen werde. Was sehr, sehr wahrscheinlich ist. Ich meine, sie hat es sehr gut formuliert im Sinne von, Bobby kann sich nicht immer verstecken, irgendwann muss er was sagen. Und dann hat sie ihn. Das fand ich gut.
Oh, und da muss ich sagen, ne? Wir haben jetzt eigentlich gar, ich meine, die A-Story hat jetzt gar nicht so viel krassen Humor aufgeboten, sondern eigentlich eher wirklich ein sehr starkes Storytelling. Also gerade, wenn man jetzt wieder diesen Punkt The West Wing, so als klare Inspiration, wie wir nochmal später besprechen werden, nochmal vornimmt, ist das halt auch wirklich ein wahnsinnig starkes Storytelling mit diesem Kniff zum Ende, ja, dass man dann sagt, oder diesen Kompromiss, du, ich gebe dir jetzt den Sieg, aber wir werden nächste Woche definitiv dir wirklich die Hosenbeine langziehen, ne, mit der Debatte. Denn sie sagt ja dann halt auch wortwörtlich zu Jennifer, die dann auch damit nicht gerechnet, also muss ich auch sagen, also dafür, dass sie so eine gute Wahlkampfmanagerin ist, macht sie sich bis zu dem Zeitpunkt relativ wenig Sorgen um die Debatte, die da ansteht, wo sie ganz genau weiß, dass Bobby und hier zitiere ich Leslie, dann irgendwann den Mund aufmachen wird. Dann ist das Thema so oder so durch. Fand ich dann schon interessant, dass sie das nicht hat kommen sehen. Ja. Aber das, wie gesagt, ist ein starker Twist, ne? Und wenn er sich quasi weigert, das zu tun, ne, dann geht dann eben die offenbar oder geht dann eben diese Vereinbarung nicht auf und es wird dann doch dem Parks Department dann die Mittel gekürzt. Das ist natürlich dann eigentlich schon eine richtig gute Win-Win-Situation, ne? Auch wenn sie natürlich dann erstmal in Vorkasse geht und Bobby ein paar Punkte wahrscheinlich dann zuspricht.
Also, ja, das ist
richtig stark.
Es ist gut gemacht. Mhm. Ne? Hätte man jetzt nicht so erwartet, so ein tiefgehendes Ding.
Ja, deswegen, ne? Also The West Wing so als Paradebeispiel für eine politische Dramedy, sage ich jetzt mal, hat jetzt hier vielleicht auch irgendwo Model gestanden. Ja,
ja, ja. Ja. Ich meine mal, das ist für mich, um jetzt auch ein bisschen vorzugreifen, aber auch der B-Story sozusagen, ne? Das ist ja auch sowas wieder.
Ja.
Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Hätte ich auch nicht so erwartet alles.
Hängt ein bisschen drin, ja. Ich wollte jetzt so eine abschließende Bemerkung auch zu dieser letzten Szene im Restaurant machen mit Jennifer, mit Ben und Leslie, wo Jennifer dann vielleicht so ein bisschen den Grund dafür auch nennt, dass sie sozusagen den Move nicht hat kommen sehen. Und zwar, dass die Luft in Pawnee ihre Gehirnzellen schrumpfen lässt. Und ja. dann im Begriff ist, einen Schluck aus ihrem Getränk zu nehmen und dann lässt sie nur darauf hinweisen, dass sie dann bestenfalls auch nicht das Leitungswasser trinken sollte.
Hat ihr das keiner gesagt?
Ja, ja. Das Wasser dann zurückspuckt. Ah, herrlich. Gut, das wollte ich noch loswerden. Das hat mir sehr gut gefallen. Doch.
Hat dich gut. Okay. Na dann würde ich, oder würden wir mal gleich mit der B-Story weitermachen, ne?
Ja, finde ich, genau. Und zwar in der B-Story verrät Chris Ron, dass er zu den Finalisten für die Stelle des stellvertretenden City Managers gehört. Doch Ron bittet oder wird jedoch vorher gebeten, ihn, also Chris, bei einer Yoga-Session im Studio zu begleiten und eine Meditation durchzuführen. Dieser kommt widerwillig mit und Chris ist beeindruckt, dass Ron trotz seiner Vorbehalte mitgemacht hat und beschließt, ihn als stellvertretenden City Manager einzustellen, sobald er vom Stadtrat für eine weitere Amtszeit als Stadtverwalter /City Manager gewählt worden ist.
Ich fand schon gut, wie Ron dann angefangen hat zu sagen, ah, ich habe so viele Ideen, wie man das einsparen könnte. Das Ganze. Einfach die ganze Stadtrat.
Genau, ne? Also das war mit die erste Szene. Wo er dann, Chris, ich habe das Gefühl oder ich spüre die Verpflichtung, dich daran ändern zu müssen, ja, dass ich nicht mal an diese Stelle glaube, beziehungsweise dass die ganze Regierung völlig unnötig ist. Das gesagt, du wärst ein Idiot, wenn du mich nicht einstellen würdest. Dann kommt dieser Talking Head, ne? Also ich habe erstmal vor, mit diesen kleinen Dingen anzufangen, wie beispielsweise Ampeln abzubauen, ja, oder das Postamt zu schließen. Größere Dinge wie all dies hier zu Fall zu bringen, das könnte ein wenig länger dauern.
Ron Swanson, it is my pleasure to inform you that you are a finalist for the job of Assistant City Manager.
Chris, I feel I should remind you that I do not believe that the position or the entire government should exist. That said, you'd be a fool not to pick me. I will walk deeper into the belly of the beast if it means I'm able to further limit reckless government spending. I mean, I have so many ideas. Some are simple, like take down traffic lights and eliminate the post office. The bigger ones will be tougher, like bring all of this crumbling to the ground.
Ich fand's aber sehr lustig und auch also gut gemacht von Chris, ne? Dass er ja Ron gefragt hat, hier, mach mit, ne? Und warum er das mit ihm machen lassen, ne?
Macht total Sinn,
ja, wollt, ja, also das war
versteht man am Anfang super. Nicht, warum der jetzt mit dem unbedingt meditieren gehen will, ja?
Ja, ich verstehe auch nicht, warum Ron mitgeht. Aber Chris hingegen, ne, so von wegen, hey, ich wollte nicht mit ihm meditieren, das ist mir Boogie, ne? Aber nur diese Bereitschaft zu sehen, sich, also was zu machen, was unangenehm ist für einen persönlich, aber dennoch für die Stadt wäre. Und er hat es ja wirklich durchgezogen. Und wie? Das fand ich ja geil.
Ich glaube, das müssten wir auch nochmal besprechen, ja.
Also, die kommen da rein, ne? Und ich finde es schon mal toll, dass Ron dann sagt, hier riecht's gut. Ja, das kommt von diesem griechischen Restaurant daneben.
Mit dem, pass auf, ja, mit dem Namen Achilles Heel.
Also bei uns wäre das eher sowas wie Artemis oder
da kam ja noch dieser, schreiende Lieferant, dieser Lieferfahrer noch mit raus. Ja, und du siehst nur, wie Ron so die Nase da hinterher hängt, als er an mir vorbeiläuft.
Ja. Und dann setzen die sich da alle hin mit ihren was ich auch gut fand, er hat sich vorher bei N irgendwas geholt. So, am geilsten fand ich auch die Szene. Ich habe hier Papiere für sie, die sie wollten. Sie klappt auf, da ist nichts drin. Ja, naja, wenn wir das getan haben, ich habe mal eine Frage.
Also er kann nicht mit N ein Gespräch anfangen, ohne einen Vorwand zu finden. Ja? Also auch wenn es einfach nur ein Stoß leerer Papiere ist.
Und dann steht der da wie so ein Stalker. Kennst du diese Szene? Die wurde mal irgendwann beschrieben bei irgendeiner Dokumentation. Es gibt bei, ich glaube, Fast and the Furious, irgendeinen Teil, eine Szene, wie, glaube, Paul Walker beobachtet wird von irgendjemanden, der beobachtet wird von irgendjemanden, der beobachtet wird von irgendjemanden. Und da gibt es immer diesen Schnitt. Ne? Also ich glaube, Paul Walker steht irgendwie an einem Grab. Dann siehst du ein bisschen weiter hinter an den Baum Vin Diesel stehen, der den dann beobachtet. Und dann auf irgendeinem Berg steht dann einer und beobachtet Vin Diesel. Und irgendeiner mit einem Fernglas beobachtet den Typen auf dem Berg, wie er Vin Diesel beobachtet, wie Vin Diesel Paul Walker beobachtet.
Na da. Klingt ja schon fast nach einer Parodie auf sich selbst, ne?
Ja, aber so stand der auch da. Also wirklich einfach auf diesen Kissen und starrte. Das ist unglaublich. Starrte die ganze Zeit einfach nur leer vor sich hin.
Genau, wir bekommen ja auch noch eine Beschreibung, was Ron da gemacht hat. Also A, er steht ja auch auf dem Kissen, er setzt sich ja nicht hin. Und vor allen Dingen, er hat einfach nur, wir haben ja nicht gesagt, wie lange es ging, 6 Stunden. Ja. Ron sagt wortwörtlich, ihm wurde zugetragen, dass er 6 Stunden da gestanden hat, ja, und er hat einfach nur seine Gedanken geleert. Er hat an nichts gedacht. Er stand 6 Stunden nur da und hat geatmet.
Und das Geilste war so, wo er dann erklärt hat, ja, wie sinnlos diese Meditationsdinger, von wegen einfach sich entspannen und an nichts denken. Mhm. Ha, lächerlich. Ja, genau das hast du 6 Stunden lang getan. Mhm.
Ja.
Fand ich gut, so dieses okay, ich muss das jetzt durch.
Du siehst halt auch ein kleines bisschen Neid vielleicht auch bei Chris, ja, dass Ron offensichtlich das so einfach kann, obwohl er überhaupt kein Interesse an sowas hat, wohingegen er sehr viel dafür kämpfen muss, ja, und sehr mit sich kämpfen muss, um überhaupt so einen ähnlichen Zustand zu erreichen. Ich habe doch das Gefühl, ein bisschen Neid rausgehört zu haben.
Peter teilt Stadtrat Hoser Chris mit, dass der Stadtrat derzeit mit 3-2 Stimmen dafür stimmt, ihn als City Manager zu behalten. Aber da Pillner in den Ruhestand geht, wird derjenige, der gewählt wird, die neue entscheidende Stimme sein. Problem, Bobby ist nicht glücklich darüber, dass Chris in seiner Freizeit für Leslies Wahlkampf macht. Deshalb wird er für die Absetzung von Chris stimmen, wenn er gewählt wird. Chris sucht Ron auf und teilt ihm mit, dass er ihm den angebotenen Job möglicherweise gar nicht geben kann. Ron beschließt, dass es Zeit ist, sich zu entspannen, lädt Chris auf ein Glas Whisky ein und rät ihm, die Vorteile eines möglichen Jobverlustes zu bedenken, was Chris, auch aus anderen Gründen, etwas beunruhigt.
Wohlgemerkt, die Vorteile eines möglichen Jobverlustes sind in dem Moment, er ist nicht mehr Teil, ne, dieser parasitären Einheit, die er Regierung nennt.
Ja, aber ich weiß nicht, ob Ron das will, weil ich sag mal, ja, er hat dann, also ne, er ist dann nicht mehr, aber es kommt ja ein anderer. Ist ja nicht so, dass es nicht besetzt wird. Aber du weißt nicht, wer kommt und was kommt. Und ich fand dann auch dieses, wo sie dann kurz N gezeigt haben, ne, und er N halt dann gesehen hat, weiß ich nicht.
Wie, wollte gerade sagen, wie ging es denn dir damit? Weil ich habe irgendwie, ich meine, ja, ich verstehe, worauf sie hinaus wollen. Ich glaube, es war allen klar, dass da nochmal was passiert, aber das hat für mich in dem Moment in der Szene mit der Ansprache von Ron irgendwie keinen Sinn ergeben. Also das hat irgendwie alles nicht zusammengepasst, ja.
Naja, das schon. Also, dass er ja nicht nur das verliert, dass er nicht mehr die Stadt hat, sondern er verliert ja halt auch den Bezug zu der Person. Ne? Mhm. Sie haben halt keinen Zwang, sich mehr zu sehen.
Aber das hätte dann eigentlich eher eine negative Stimmung hervorgebracht, oder? Und nicht so eine zum Positiven sich wendende, wie Chris in dem Moment hat. Weil das gibt ihn ja offensichtlich einen Auftrieb gerade.
Nee, ich habe das ja anders interpretiert. Ich habe das so interpretiert wie, oh, er sieht sie, freut sich und merkt dann, oh Scheiße, ich verliere die ja dann auch. Ich muss was tun. Weißt du, so in der Sicher. Jetzt Arsch zusammen und los. Na, aber wird sich zeigen.
Ich war ja erst überrascht, in der Folge nochmal zu hören oder zu verstehen, dass auch City Manager gewählt werden. Das war
ja, ich verstehe
ein bisschen
das
überraschend also für mich, weil ich dachte, das ist ein fester Job, ja, weil er ist ja quasi nicht an die Regierung geknüpft, sondern halt an die Verwaltung. Und die Verwaltungsjobs sind im Stadtrat irgendwie oder im Stadthaus alle quasi feste Jobs. Ne? Also ob es jetzt die Direktoren sind, die Vizedirektoren sind, was auch immer. Deswegen dachte ich auch, der City Manager Job ist halt ein fixer Job. Also ich weiß nicht.
Ja,
also das hat mich ein bisschen überrascht. Ne?
Na, fix schon, aber wer das macht, muss bestimmt werden.
Ja.
Das wird ja nicht gewählt von den Leuten oder Bewohnern, ne, sondern es wird ja wirklich vom Stadtrat gewählt. Ja,
aber kam es jetzt noch nicht zur Sprache, ne? Also auch in der ganzen vierten Staffel bisher nicht. Weswegen, ja, ich verstehe das. Ja, weswegen ich das halt auch als wirklich, auch hier wieder als richtig geilen Kniff empfinde, dass man sagt, okay, man hat sich schon immer gefragt, ist das nicht eigentlich ein bisschen schwierig, dass Chris in seiner Rolle für Leslie quasi Partei ergreift und dass man es jetzt nochmal hervorholt, genau, ja, und dass man das jetzt mal hervorholt und als Stolperstein in seinem Handlungsstrang noch mit einbaut, das finde ich richtig genial, ja.
Aber was ich wieder nicht verstehe, also die Position des Typen City Managers, also ist das ein Bürgermeister? Ist das, also der hat anscheinend nicht die absolute Macht.
Ja, genau. Er ist nur der Verwalter der einzelnen Departments, genau.
Also das ist irgendwie seltsam. Also gibt es noch einen Bürgermeister dann oder was? Also,
da gibt es auch einen Bürgermeister.
Und was macht der dann?
Gute Frage.
Es gibt einen City Manager? Okay, ja, aber ich habe ein Einsparpotenzial.
Aber ich glaube, das muss man ja trennen, weil Bürgermeister und Stadtrat, das sind ja gewählte Ämter.
Ja, ja.
Und also politisch gewählte Ämter. Und ich ging ja bisher immer davon aus, die Direktoren, Vizedirektoren und halt auch der City Manager, das sind ja eigentlich eher Verwaltungsangestellte, ja, und keine politischen Ämter. Deswegen hat mich das so überrascht, dass auch dieser Verwaltungsangestellte die Person gewählt wird, aber wahrscheinlich auch nur diese Person oder für dieses Amt. Weil es halt sozusagen das Bindeglied zu sein scheint, ja, zwischen den politischen Ämtern und der Verwaltung. Ja.
Das ist, denke ich mir mal, so wie in Amerika hier der, sag ich mal,
der Sheriff.
Der Chef von der Gesundheitsbehörde. Mhm. Der wird ja auch, ist ja auch ein Job an sich, aber der wird auch berufen.
Ja, Sheriffs müssen sich ja auch immer wählen lassen, ne, für ihre Wahlperiode. Ja.
Was ich auch komisch fand.
Ah, oh, okay.
Also das Prinzip ist ein bisschen seltsam, aber gut.
Ja, sagen wir mal so, auch wenn das jetzt weit weg führt, bei Sheriffs verstehe ich es ja noch, ne? Also auch quasi weiterhin so die Unabhängigkeit zu gewährleisten, ja, und halt auch irgendwo so die Aufgeschlossenheit, die Offenheit, die Korruptionsfreiheit zu gewährleisten, ja, dass man dann quasi dem Volk regelmäßig die Möglichkeit gibt. Ja,
ja, das finde ich aber schwieriger, als wenn sie angestellt werden für diesen Job. Ja gut, da kannst du so oder so korrupt sein. Also,
ja, das ist schon auch wieder. Ja. Aber so hat das Volk wenigstens alle paar Jahre mal die Chance daran, was zu ändern. Ne?
Was ändern, ja. Ja.
Okay. Ja, dann sind wir mit der B-Story durch. Dann haben wir noch eine C-Story. Ja, mal wieder eine dritte Story in dieser Folge. Und zwar handelt die von April, die sich sehr bemüht, Leslies Aufgaben im Parks Department zu erfüllen. Ja, wir wissen ja noch, ne, sie übernimmt ja, also es ist ja nicht die neue Vizedirektorin, sondern sie springt ja nur für ein paar ihrer Aufgaben ein. Und Tom schlägt ihr hier vor, etwas zu tun, das ihr Spaß macht. Da Leslie ihr und Andys Haus als Tierheim nutzt, beschließt April im Park eine Adoptionsmesse für heimatlose Tiere zu veranstalten, während Leslie und Ben überlegen, wo sie im Budget Einsparungen vornehmen können. Im Park helfen Jerry, Donna, Andy und Andy April, diese Aufzählung von Namen im Satz ist immer schwierig, beim Aufbau der Adoptionsmesse. April freut sich, als ein kleines Mädchen einen Welpen mit nach Hause nimmt, doch dann taucht eine Frau auf, um ihre Katzen abzugeben. April ist wütend und beendet den Tag mit mehr Tieren, als sie ihn begonnen hat. Am nächsten Tag bleibt April zu Hause, deprimiert über das Scheitern der Adoptionsinitiative, und Tom rät ihr, sich über die kleinen Erfolge zu freuen, anstatt sich von den vielen Frustrationen, die der Job mit sich bringt, unterkriegen zu lassen.
Also nochmal Punkt 1. Tom, was macht der? Also ich habe den immer als Hilfe für Leslie wahrgenommen. Ne? Als, keine Ahnung, Assistent oder sowas.
Büromanagement und, irgendwas, ja.
Ja, genau. Also der ist irgendwie Leslies Sparring Partner im Sinne. Mm. Ne? Also von wegen, Leslie hat eine Idee, hey, machen wir das? Nein, warum nicht? Ne, so ein bisschen. Aber April versucht ja das auch bei ihm zu machen, und das ist ja schon bei der Presse dann für den Arsch. hingegen finde ich dann wieder gut, wo er dann kommt und sagt, ja, guck mal, die hat auch immer, also Leslie hat dann auch immer nur so Sachen durchgezogen, was sie ein bisschen am Leben erhält. Sie hat sonst viel, viel Mist machen müssen, ne? Aber so ganz weiß ich nicht, was Doms wirkliche Intuition da ist oder was der macht.
Ah, ja.
Das ist schwierig.
Tom hat irgendwie immer so seine eigenen Interessen im Blick. Ne? Manchmal passen die zu denen der anderen, manchmal nicht,
ja.
Häufig nicht. Also,
naja, braucht ja Geld.
Jetzt wissen wir auch, warum. Du hast ja die Pressekonferenz schon angesprochen. Ich glaube, die müssen wir auch nochmal mit besprechen. Denn
ja.
Dort gibt es ja so einige, ich sag mal, interessante Gespräche, vor allen Dingen mit dem Mitglied der Presse, die den April dann irgendwann völlig genervt als Mr. Hamster Penis bezeichnet.
All due respect, Miss Ludgate. Do you even know what you're doing here?
All due respect, Mr. Hamster Penis, but no, I don't.
My last name is Giles.
Are you sure? Because you look like a hamster penis.
Ja, aber Sie sehen so aus wie ein Mr. Hamster Penis.
Also haben sie quasi auch gleich den deutschen Begriff Hamsterpenis übernommen.
Ja.
Ja. Denn der Mann fragt ja April, ob sie denn überhaupt weiß, was sie da tut. Weil da ging es ja darum, um quasi den Notfallprotokoll in den Parks auszulösen. Und wer dann dafür verantwortlich ist, das zu tun. Und April dann sagt, na, der als erster mitbekommt, dass ein Notfall vorliegt. Ja. Und dann fragt
und der
er eben
soll dann auch entscheiden.
Genau, und da fragt er dann die Person, die von Chelsea Peretti gespielt wird in der Presse, wenn dann quasi das Abwasserdepartement gerade zufällig vor Ort ist und diesen Notfall feststellt, ist dann das Abwasserdepartement dann dafür zuständig? So, ja.
Für ein Feuer oder sowas war es. Ja. Ja, ja.
Und da sitzt ja Tom auch schon daneben, ist die ganze Zeit am Telefon und da erfahren wir, dass er Business Pitches, ja, ich glaube bei Twitter oder sowas mit irgendjemandem teilt und dann irgendwann sagt, hey, wir sollten ein Parfüm erfinden, das auch Motten abhält, glaube ich. Waren es Motten oder Fliegen oder was auch immer. Ja. Das ist so super. Ich meine, mit Parfüm hast du dich ja schon mal verbrannt, ne?
Das ist richtig, das war jetzt nicht so seins. Mhm. Das stimmt.
Danach halt aber auch wieder später, ne? Da war er völlig unbrauchbar, aber dann im Gespräch mit April gibt er ja schon ein, zwei Ratschläge und hilft ja April dann auch ihren Weg zu finden. Also
das
da war er sehr uneigennützig und auch wirklich hat eine gute Tat vollbracht.
Ne, nicht nur das, sondern der lässt durchscheinen, dass er Ahnung hat.
Ja.
Also wir haben ja schon ein paar Mal mitbekommen, dass er Ahnung hat, ne? Also wo er jetzt diese ganzen Trucks besorgt hat oder mit diesen alten Herren da im Pool oder in der Sauna saß, das weiß ich auch nicht mehr. Ne? Also er kann das. Oder auch, wenn wir die erste Staffel nehmen, wo er dann zig Leute rangeholt hat, zwar denen alles, was versprochen hat, ne? Aber er hat trotzdem die Leute rangeholt. Also er kann schon, wenn er will, aber
er kann sich
will er
vermarkten.
Nicht
ja, er kann sich vermarkten. Ja, ihm finden halt manchmal einfach nur die Skills, die man braucht, um längerfristig zu bestehen. Ich meine, Entertainment 720 hat ja kein Vermarktungsproblem gehabt. Das kann man wirklich nicht behaupten. Ja.
Einfach nur scheiße viel Geld ausgegeben.
Halt einfach nur ein Problem gehabt mit ihrem Businessplan und ihren Finanzen, ja. Also nur.
Das ist richtig.
Ja.
Das mussten ihnen auch 6 Finanzberater
exakt
sagen.
Den sie allen dann noch vom iPad mitgegeben haben.
Was ich gut fand, war Donners Aufgabe bei der Tierauktion.
Ja.
Oder ich habe ihnen allen was hat sie gesagt, allen den Hintergrund geschrieben.
Dein Name, ein Profilbild, genau, und einen erfundenen Hintergrund. Der eine war der blinde Hund von Ray Charles. Ja,
das fand ich am geilsten. Ja, der blinde Hund von Ray Charles. Und wie, ich glaube, Andy hat das gelesen, oder? Boah, guck mal, der war sogar.
Der hat irgendwas gesagt, das ist der Neffe von Spuds McKenzie. Das ist auch so ein Hund aus so einer amerikanischen Familienshow aus den 50ern, glaube ich. Ja.
Oh.
Ja, das war cool.
Aber fand ich gut, fand ich gut gemacht.
Mhm.
Und natürlich, wo Tom diesen Bilderrahmen überreicht hat, ne?
Mhm.
Meine erste Intention war, wo er diesen schwarzen Bilderrahmen mit schwarzen Binden überreicht, ne? Oh, die ist tot.
Ja.
Ich dachte erst, das Kind ist gestorben oder der Hund oder sonst was.
Ja, das sah merkwürdig aus, aber dann kommt er glücklicherweise dann halt noch wieder ein Bild von Tom auch auf diesen Bilderrahmen, auf diesen digitalen Bilderrahmen eingespielt, das wir alle schon kennen, und zwar dieses nachdenkliche, ich trinke ein Espresso.
Oh, wie ist denn das darauf zugekommen?
Aber das muss schon voreingestellt sein, ja.
Die verkaufen das so, stimmt, hat er gesagt.
Ja, genau, die verkaufen das so.
Aber ich bin mal ehrlich, bevor das Bild gewechselt hat, ne, also ich habe ja nicht gesehen, dass das ein digitaler Bilderrahmen ist, sah das aus wie, oh, tot.
Ja, ja.
Das war wirklich wie so eine Todes... Also macht doch keine schwarze Schleife drum. Mhm. Das sieht doch immer aus, als wenn die... Das macht man doch immer, wenn die tot sind.
Ja.
Naja, jedenfalls fand ich nicht schlecht. Ja, doch.
Ich hab noch ein Ding, das wollte ich noch mit dir besprechen. Und zwar ist dir aufgefallen in einer Szene, da spricht April gerade, glaube ich, am Telefon oder so. Ich weiß nicht mehr genau den Hintergrund, aber da sitzt Andy so ein Stückchen hinter ihr und spielt mit so einem, keine Ahnung, mit so einem Plüschaffen. Und wie diesen Plüschaffen anschaut, als wenn der irgendwas machen soll, als wenn der irgendwas nicht versteht, ist die ganze Zeit fummelt er an diesem Affen rum und guckt ihn an. Als
der streichelt den erst die ganze Zeit und dann so,
ist er jetzt echt? Das hatte ich das Gefühl, ob Eddie denkt jetzt, ist der jetzt echt oder ist das ein Plüschaffe? Weil einfach die ganze Wohnung
voller Tiere war. Wir haben so viele Tiere adoptiert.
Ist der echt?
Ja. Da gab es ja auch noch, das hatte ich noch vergessen, da fällt mir gerade wieder ein, da gab es auch noch die Szene in der A-Story, wo Ben und Leslie am Tisch sitzen und Ben denkt, einen Keks zu essen, dabei ist es nur ein Hundekuchen. Und dann Leslie nur sagt, ja, die hat Andy dahingestellt, der wollte mit den Hunden noch Poker spielen.
Ja, und dann liegt da noch das Pokerzeug rum. aber wer kennt das Bild nicht, ne?
Ja, klar. Andy denkt halt, es ist echt, ne?
Natürlich. Ja. Ist es nicht? Dann hau mal raus, was ist dein Most Valuable Pony? Dein?
Also ich mach jetzt mal einen Take auf. Einfach nur, weil ich ihn bisher sehr gescholten habe. Aber ich gebe einfach mal Tom diese Woche den MVP. Für seine Rolle als Aprils Aufbauhilfe, mal hier ganz uneigennützig etwas für andere getan zu haben, das fand ich sehr toll. Deswegen ist Tom für mich diese Woche MVP. Ja,
okay. Ich muss sagen, meiner ist diese Woche mal Andy.
Ne? Mal.
So, jetzt. Jetzt, man muss mal sagen, er hatte zwar nichts großartig beizutragen, ne? Aber schon, wie du sagtest, das mit den Affen, das mit den Hunden, dass er das Schiff da rausgezogen hatte, der hatte, warum auch immer, diese Folge fand ich sehr viele Hintergrund-Dinge, die der gemacht hat. Und was ich einfach nur so geil fand, wie lustig auch, wie du schon sagtest, warum war der überhaupt mit in diesen Raum und hat an diesen Schiffen rumgespielt? Damit er dann irgendwann sagen kann, hey, ich hab's rausgeholt. Und du dir denkst so, du Yoga.
Dann haben wir die MVPs durch und dann lass uns doch mal in die Nopes Notes schauen. Da habe ich zwei Nopes Notes und ich habe dir die ganze Zeit immer mundig versprochen, dass wir halt auch noch eine Referenz zur The West Wing noch finden werden. Und zwar haben wir jetzt zwei Punkte, die habe ich mir diesbezüglich notiert. Nummer eins. Der Titel der Folge Live Ammo ist eine direkte Referenz auf die Serie The West Wing. Denn Gaststar Bradley Whitfords Charakter hat diesen Satz genauso zu Rob Lowe's Charakter in der Serie The West Wing gesagt. Ja, auch Rob Lowe war ein dauerhafter Charakter in der Serie The West Wing.
Okay.
Das ist der erste. Und diese Folge macht unter anderem auch starken Gebrauch von der Technik Walk and Talks. Das ist ein Stilmittel, das vor allem in The West Wing sehr häufig genutzt wurde. Also, du siehst ja also gerade diese Szene, wo Councilman Pilner mit Leslie spricht, das passiert immer in Bewegung. Ja, also, wenn die nicht gerade im Büro sitzen, ist das immer in Bewegung. Und das war halt ein Stilmittel, das in The West Wing häufig genutzt wurde. Also, Aaron Sorkin ist ja der viel häufig ausgezeichnete und wahrscheinlich einer der besten Autoren aller Zeiten gehandelte Mann. Ja, der unter anderem halt auch The West Wing geschrieben hat oder auch The Newsroom und so weiter und so fort. Also diesen ganzen Prestige-HBO-Kram, da hat irgendwo Aaron Sorkin mal seine Finger im Spiel gehabt. Und das hat er halt genutzt, um Dynamik in die Folge zu bringen, beziehungsweise Dynamik in die Show zu bringen. Ja, weil das halt einfach so ist. Und wenn man drüber nachdenkt, ist es auch total sinnvoll. Menschen unterhalten sich nicht nur im Stehen. Ja, oder ja. im Sitzen am Tisch. Sondern manchmal laufen
die, haben keine
die halt
Zeit.
Auch einfach. Exakt. Ja. Ne? Da ist immer was los. Und dann sind die halt unterwegs und dann sprechen die, während sie laufen. Ja, und das
Wobei
ist,
manchmal hast du aber bei manchen auch das Gefühl, die laufen einfach nur sinnlos. Also so häufig können die gar nicht ja. irgendwo hinlaufen.
Manchmal ist das Set nicht ganz so geeignet dafür. Und dann siehst du nämlich, dass sie nur im Kreis laufen und halt nur einen Flur runter. Ja. Und dann ist Schnitt und dann laufen sie den gleichen Flur wieder runter. Aber wir wissen ja schon, dass das Set von Parks and Rec sehr wandelbar ist. Ne? Da wären Flure, die auf einmal in einer Sackgasse endeten. Die haben auf einmal Anschluss an den Hof. Und dann ist auf einmal noch eine Sitzecke, die vorher definitiv auch nicht da war. Ich sag nur, ja. ich erinnere mich nur an den Staffelstart zurück, ja, der dann direkt an der Staffelende der dritten Staffel anknüpfte, wo wir gesehen haben, dieser Flur, der hat sich definitiv verändert. Aber gut, ja. Das waren die zwei Trivias, die ich mir da rausgeschrieben habe, die halt wirklich, man kann es am Ende wirklich sagen, diese Hommage an The West Wing ausgemacht haben. Also diese Folge sehe ich wirklich, ohne The West Wing je gesehen zu haben, und das habe ich definitiv vor zu ändern, aber ich verstehe diese Folge als Hommage an The West Wing.
Also jetzt, wo du so häufig darüber gesprochen hast, habe ich auch
geguckt, dass du West Wing.
Ich habe aber mal geguckt, kannst du nirgendwo gucken.
Nicht? Gibt es das auch nicht bei Wow als HBO-Produktion?
Das wäre jetzt, also hier steht
das
nur
ja
drin,
Kacke.
Also ich habe jetzt geguckt hier, Streaming-Anbieter, ne, YouTube, Amazon und Apple, jeweils Kosten.
Oh, nee.
Also, ja, habe ich auch keinen Bock zu.
Nee.
Aber bei Wow steht nicht drin. Also,
ach, das ist ja ärgerlich. Also früher konntest du eigentlich davon ausgehen, wenn es eine HBO-Produktion ist, dann hat es das geil gehabt. Ja. Aber das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Da ist ja auch RTL Plus jetzt mittlerweile auf dem Markt, ja. Naja, okay.
Da habe ich auch keinen Bock mehr.
Nee, das sehe ich auch nicht ein. Gut.
Irgendwo ist Schluss.
Ja. Dann haben wir unsere Notes durchgeackert. Dann haben wir noch das Town Hall offen, Tobi. Und
ja.
Bevor du deine Bewertung teilst, kann ich dir sagen, dass die Serialized Community der Folge in Durchschnitt 3,9 Sterne gegeben hat. Wie siehst du das?
Ja, ich überlege jetzt gerade auch. Also ich bin schon bei 4 auf jeden Fall.
Aha.
Weniger.
Bin müde.
Ja, wenn ich dich langweile, schalte ab, ist okay. Also weniger Bezug darauf, dass es jetzt humorlastig war, diese Folge. Ne? War sie, also sie war, ne? Sie hatte ihre Momente, aber sie war jetzt nicht komplett, wo du dich von vorne bis hinten durchgedacht hast. Aber dafür fand ich sie halt diesmal richtig gut gemacht und auch tiefgehend. Daher kriegt sie von mir die 4,0 Punkte. Ne? Wäre Witz noch mit dabei gewesen, also ein bisschen mehr außer Andy im Hintergrund, wären wir bei 4,5 gewesen. Ne? Aber sind wir halt bei 4,0. Ist ja jetzt auch nicht schlecht. Ne?
Ja.
Ja. Wie sieht es bei dir aus?
Also, du hast da schon eine richtig gute Beobachtung gemacht. Ne? Also, mit den.
Danke.
Der Witz hat ein Stück weit gefehlt in der Episode, aber das ist gar kein schlechtes Merkmal, so wirklich.
Nee.
Denn wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, die Folge hat sich in Teilen irgendwie deutlich erwachsener erzählt angefühlt als sonst. Ne? Also. Schon eine ungewohnte Ernsthaftigkeit teilweise. Also gerade auch, wie der Plot sich entwickelt, mit den Konsequenzen, die dann sich auch dann teilweise dann eben aus den Handlungen ergeben. Das ist schon, ich will nicht sagen, dass es vorher nicht schlau ist, ne? Aber manchmal hat man schon so eher den Comedy-Aspekt im Writing im Vordergrund gehabt. Aber hier hat man wirklich so diesen so politisches Drama auch irgendwo versucht zu channeln. Und da auch wieder der Punkt, The West Wing Hommage. Das steht hier für mich im Vordergrund. Also das war wirklich Parks and Rec adaptiert hier gut mal gemacht. Politisches Drama in dieser Folge. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Brauche ich jetzt nicht häufig, ja, weil wenn ich das haben will, gucke ich was anderes.
Aber war passend. Ja, war passend.
Ja, war mal eine schöne Abwechslung. Ja, war mal eine schöne Abwechslung. Und ich gebe der Folge aus dem Grund, gebe ich eine 4, gebe ich eine 4. Ich gebe den 3,5. Nein, ich gebe den 3,5. Ich gebe den 3,5. Ist ja trotzdem eine gute Bewertung. Aber Ein bisschen mehr Humor hätte es dann doch schon sein dürfen. Aber trotzdem, hat mir sehr gut gefallen, die Episode. Jetzt nicht burnermäßig gut gefallen, dann wäre es eine 4 gewesen. Aber 3,5 hat mir sehr gut gefallen.
Genau. Was anderes machen.
Ja. Leslie hat es ja schon foreshadowed. Ich foreshadowe das jetzt auch nochmal, denn die große Debatte steht an und die steht tatsächlich schon in der nächsten Folge an. Mit dem Titel Die Debatte. und da wird es dann auch zu einem erneuten Gastauftritt von unserem allseits geliebten Bobby Newport kommen. Ne? Und da freue ich mich schon sehr drauf.
Naja, das ist ja jetzt so mal dieser Punkt, was sie ja gesagt hat. Jetzt muss er was sagen, ohne dass sie ihn retten kann. Mhm. Weil sie kann ja nicht mit dabei sitzen.
Ja.
Das heißt, das er macht seine Bemerkungen selber. Mhm. Und ich denke mir mal, so Fernsehduell-mäßig bei Perth oder Perth with Perth. Aber diese Joe Calamasso, ne, die siehst du jetzt auch nicht mehr.
Das hat man letzte Folge ja, glaube ich, auch schon mal, ne? Dass es irgendwie ein bisschen dünner geworden ist, was ihre Anwesenheit angeht. Also sie kommt definitiv nochmal, ne?
Ja, aber sie ist, glaube ich, jetzt für diesen Polit-Talk nicht geeignet.
Sie ist ja eher so der Boulevard, ja, was das angeht. Patrick L. Hapley ist ja eher so der Polit-Talker, ne?
Hallo. Sie haben anscheinend einen Witz gemacht.
Ja.
Ha!
Ja, aber
und so wie Sie fragen, glaube ich schon, ja.
Ja, das stimmt. Ich gucke gerade auf den Ausstellungsplan und das ist ja schon die drittletzte Folge dieser Staffel. Ne? Dann folgt nur noch 2 weitere Folgen und dann ist die 4. Staffel schon wieder durch. Wahnsinn.
Und da ist doch dann bestimmt bald wieder jemand da zum Besuch.
Im Finale haben wir nochmal Besuch, richtig. Ja. Bin ich mal gespannt drauf, wer das wohl sein wird. Okay, du besingst schon das große Finale, Tobi. Ich besinge das Ende dieser Folge. Ich besinge nochmal ich habe heute nochmal einen Blick auf unsere Statistiken geworfen, unsere wahnsinnig tollen Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns weiterhin so treu folgen, beziehungsweise unseren Kram und sich hier auch anhören. Also immer wieder tauchen wir auch mal in den Charts auf für TV-Rezensionen. Ne? So zwischen Platz 100 und 150 ist alles drin. Auch in Deutschland, nicht nur in Österreich. Ja. Amerika scheinbar hat den Markt neulich im Grünflächenamt auch wieder erschlossen. Also da steigen gerade die Abrufzahlen auch stark an wieder. Also Das läuft nach wie vor.
Besonders, da wir ein Deutscher sind.
Ja, also nach wie vor. Für eine sehr nischige Serie, wie Parks and Rec ist in Deutschland, für eine sehr nischige Podcast-Kategorie, ja, was das Besprechen von Serien angeht, muss man sagen, kommt da schon verhältnismäßig viel bei rum. Und dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Auch wenn es bis jetzt noch niemand auf die Kette gekriegt hat, uns mal ein Feedback zu geben.
I'm so lonely. Ja.
Sei es jetzt mal drum, aber trotzdem wirklich vielen, vielen Dank an alle euch. Ihr wisst, wer ihr seid, dass ihr uns ja wirklich schon seit anderthalb Jahren so treu zuhört. Vielen, vielen Dank.
Stimmt, ein und ein halbes Jahr.
Mhm. Krass. Wir machen das seit Februar 2024.
Krass. Krass, 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 krass.
Na, sogar etwas mehr als anderthalb Jahre.
Sogar etwas mehr. Mhm.
Wir haben plus minus bei 3 Jahren rauskommen, wenn das Ding ja durch ist. Also haben wir quasi gerade die Halbzeit.
Oh, Bergfest!
Uhu. Ja, genau. Ab hier geht's bergab.
Und ihr seid live dabei.
Ja. Und ihr könnt den Downfall hier live miterleben. Sehr schön. Ja.
Wir werden Dramen noch mit einbauen, ne?
Mhm.
Vielleicht werden wir kurz vor der Trennung sein. Vielleicht auch nicht. Wer weiß.
Das wäre es noch ein bisschen, ne? Einfach noch ein bisschen Spiel, Spaß und Spannung, ne? Für die ganze Familie. Wir sind das Love is Blind der deutschen Podcast-Szene.
Oh, vielleicht wird Phil ersetzt, vielleicht auch nicht.
Ja.
Sehr wahrscheinlich nicht.
Ja. Vielleicht bin ich auch Manuel Neuer. Nein.
Okay. Oh, das finde ich so schlecht. Gut, wir spielen nicht hier, sondern hier.
Hey, jetzt lass mich doch auch mal. Ja. Okay, bevor dieses Niveau aber noch weiter sinkt, glaube ich, sinke ich jetzt einfach nur in mein Bett ein. Genau. Und
ich werde mich noch der nächsten Folge widmen.
Widme dich der nächsten Folge.
Und ich hoffe, ihr widmet uns euch uns weiterhin.
Hm. Ne? Eure Zeit.
Deswegen. Hm. Okay. Eure Zeit, euer Gehör.
Okay. Ich würde sagen, ich glaube, wir drehen uns im Kreis, was die Verabschiedung angeht.
Ja. Gut,
sperren wir den Laden für heute zu. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ihr könnt diesen Podcast auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Podcast.de, Amazon Music, Deezer, RTL Plus, einem anderen Podcatcher eurer Wahl oder direkt auf unserer Homepage bewerten und kommentieren. Wir sind dankbar für jedes konstruktive Feedback und freuen uns über eure Bewertung. Folgt uns auch auf Insta, Threads, Facebook und Serialized oder schreibt uns eine E-Mail. Und wenn ihr selbst mal bei uns mitmachen wollt, dann tretet gerne über die aufgezählten Kanäle mit uns in Kontakt. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und falls ihr es nicht schon gemacht habt, bitte abonniert uns beim Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns auf und über euch. Macht's gut.